Das war spannend, was in dieser Woche in Istanbul passiert, auch wenn vielleicht nicht viel passiert ist. Vielleicht waren die Erwartungen einfach zu hoch. Ukraine-Russland-Verhandlungen. Präsident Volodymyr Zelensky erwartet den russischen Machthaber Wladimir Putin, der kommt nicht. Kurz steht auch im Raum, dass sogar der US-Präsident kommt, der kommt auch nicht. Immerhin haben heute zum ersten Mal direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden. Das gab es seit 3 Jahren nicht. Wenn es auch nur die diplomatische Ebene ist, gibt es irgendeinen Weg zu Friedensverhandlungen? Clemens Fischer ist Professor für internationale Beziehungen an der Universität Köln. Der gebürtige Österreicher war unter anderem wichtiger Verhandler beim Ausbau der Europäischen Union. Und jetzt ist er am Telefon. Herr Fischer, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Frau Dahl.
Wie bewerten Sie das, was in dieser Woche in Istanbul passiert bzw. nicht passiert ist?
Wir nehmen das Positive und das ist ein ganz, ganz großer Schritt, ein Türöffner. Endlich sitzen beide Seiten zusammen. Die Frage ist nicht, welches Ergebnis sie haben, sondern dass sie beisammen sitzen. Ganz brutal, der Weg ist das Ziel. Was wir auch gesehen haben, sind viele, die nicht da waren, wie Trump, der dann nicht kommt, und wie Putin. Aber das war eigentlich auch zu erwarten. Zelensky hat hochgepokert, hat aber eigentlich nicht verloren, denn, wie gesagt, am Schluss saßen sie beisammen.
Bis die Großkopferten, also die Präsidenten, an Verhandlungen teilnehmen, müssen ja erstmal Diplomaten, Taktiker, irgendwelche Geheimdelegationen die groben Linien ziehen. Sehen Sie das denn, dass das im Moment passiert?
Ja, und das war heute der erste Schritt dazu. Denn das, was sie heute gemacht haben in Istanbul, war ein Abtasten, mal die Chemie erforschen, wie kann man nicht, wie weit kann man gehen. Und jetzt geht man zurück in die Hauptstädte und versucht, Linien zu legen. Und wird eben sehen, wie weit man irgendwie annähern kann, ohne sein Gesicht zu verlieren. Dann kommt die nächste Ebene dran und dann erst, wenn es wirklich hart auf hart geht und wenn Ergebnisse da sind, dann kommen die Chefs und werden groß unterschreiben.
Wie verhalten sich denn aus Ihrer Sicht die einzelnen Akteure? Also fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, Volodymyr Zelensky. Er verteidigt sein Land gegen die russische Aggression. Wie stark ist seine Verhandlungsposition?
Eigentlich, wenn man auf das Material sieht, sehr, sehr schlecht. Denn die ukrainische Armee hält der russischen nur stand, weil sie Unterstützer aus dem Ausland. Es gehen langsam Soldaten aus. Aber Zelenskys großes Plus ist seine einfach moralische Stellung. Er vertritt eben den Angegriffenen. Er macht alles, um die Ukraine im Spiel zu halten. Und das gibt ihm moralisch und auch am Verhandlungstisch und politisch ein sehr großes Gewicht. Putin dagegen ist natürlich von Natur aus in dem Fall der Böse. Er hat angegriffen. Er hat aber auch die Macht, es länger durchzuhalten. Nur auch er ist nicht ganz alleine am Feld. Er braucht Trump.
Ja, und warten Sie kurz. Ich möchte noch bei Putin noch nachfragen. Was für ein Spiel spielt er, würden Sie sagen? Er ist zu keinen Zugeständnissen bereit und sagt jetzt auch, ich habe nie vorgehabt, nach Istanbul zu kommen. Was für ein Spiel spielt er?
Nun, das hat er auch wirklich nicht, denn Putin hat ja nur gesagt, dass die Ukraine und Russland sich direkt treffen sollen. So gesehen hat er sein Spiel ganz gut gespielt. Auf der anderen Seite will er natürlich das alte Russland wieder aufleben lassen und solange man ihn gewähren lässt, wird er es versuchen.
Und US-Präsident Donald Trump, den haben Sie ja eben auch schon kurz angetippt, er demütigt den ukrainischen Regierungschef, scheint sich mit Putin zu verbrüdern, um ihn dann mit Sanktionen zu drohen, wirft ihm falsches Spiel vor. Was ist das für eine Art der Kommunikation?
Typisch Trump. Trump wird ihm nie vergessen, dass er damals, wie Trump von ihm wollte, dass er gegen Joe Biden und seinen Sohn Unterlagen ihm beschaffen kann, die er im Wahlkampf verwenden kann, dass er das verweigert hat. Das wird er Zelensky nie vergessen. Und als amerikanischer Präsident hat er nur eines im Auge, die Wichtigkeit und Größe Amerikas. Und die zielt mittlerweile eher im Pazifik ab und daher ist Europa nur ein Klotz am Bein.
Und was heißt das dann für die Ukraine?
Für die Ukraine heißt es, dass sie so lange wie möglich durchhalten muss und dass sie darauf vertrauen können muss, dass die Europäer und hier vor allem Frankreich, Deutschland, England hinter ihr stehen, damit sie nicht nur abhängig ist von Trumps guten und schlechten Launen.
Nun ist die Sicht auf den Ukraine-Krieg ja sehr unterschiedlich. Europa hat Angst, dass Putin vielleicht die EU angreift. Die Ukraine, haben wir schon gesagt, kämpft ums Überleben. Die USA wollen, so scheint es aus der ganzen Tragödie, ihre Vorteile rausschlagen. Und Russland meint, Anspruch auf die Ukraine zu haben. Wenn so viele vollkommen unterschiedliche Sichten auf einen Fall sind, wie sind Verhandlungen da denkbar?
Ich glaube, dass gerade diese Vielschichtigkeit schon der Schlüssel dazu ist. Denn alle haben etwas zu verlieren, alle haben etwas zu gewinnen. Und wenn es gelingt am Ende, dass jeder zumindest teilweise sein Gesicht wahren wird, dann ist eine Lösung doch irgendwie greifbar. Dass die Amerikaner sich irgendwie herausziehen werden, ist absehbar. Dass die Ukraine derzeit militärische Gebiete nicht zurückbekommt, auch. Aber dann kann man eben mit der Fiktion leben, dass es eben derzeit nicht zurückbekommen wird und dass man es in die Zukunft verschiebt. Das Wichtigste ist es, eine Waffenruhe zu bekommen und dann einen Waffenstillstand.
Meinen Sie das ernst, was Sie eben gesagt haben, dass die USA sich da mittelfristig rausziehen werden? Denn Trump hat ja gerade erst noch gesagt, also wenn ich da nicht verhandle direkt mit dem Putin, dann passiert da gar nichts.
Herausziehen heißt, dass Trump versuchen wird, diesen Komplex zu lösen, damit alle Ressourcen der Amerikaner sich auf den Pazifik, den Indopazifik, das heißt also die Gegend von Indien, Pakistan, China, sich auf das konzentrieren zu können, denn dort sieht Amerika seine größten Herausforderungen.
Eine Frage noch, früher wurde viel hinter den Kulissen verhandelt, ohne Handys, ohne Social Media und auch mit Medien, die sich an einen bestimmten Kodex halten. Da gab es Verhandlungen in Hinterzimmern. Gute Verhandlungen, gescheiterte Verhandlungen, keiner hat was mitbekommen. Ist es von Nachteil, dass jetzt alles so öffentlich ist?
Ja, denn wenn Sie Ihre Position schon nach außen angeben, dann müssen Sie auch der Position stehen. Wir haben das Beispiel gehabt mit der Drohung, wenn Putin nicht die Waffenruhe einhält, dann kommen neue Sanktionen. Und was gekommen ist, waren Sanktionen, die seit Monaten vorbereitet waren. Daher ist natürlich diese klassische Hinterzimmerdiplomatie, die zwar für die Öffentlichkeit nicht transparent aussieht, hat aber den Vorteil, dass man vieles abklären kann, ehe man sich in der Öffentlichkeit begibt und dort Gefahr laufen würde, schlecht dazustehen. Und das ist etwas, was man natürlich vor allem als Diplomat immer wieder versuchen muss, dass die Regierungschefs nie schlecht dastehen, nie als Verlierer dastehen.
Ja, genau. Und damit kennen Sie sich aus. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich sage danke, Frau Dahl. Schönen Nachmittag in die Hauptstadt.
Dankeschön, liebe Grüße nach Köln. Clemens Fischer, Professor für internationale Beziehungen an der Universität Köln, der gebürtige Österreicher, war eben mal diplomatisch unterwegs, war unter anderem wichtiger Verhandler beim Ausbau der Europäischen Union. Und wir haben jetzt gesprochen über die Verhandlungen in Istanbul.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.